Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschele.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute bin ich mit der Anna und dem Patrick verbunden, die in Norwegen sitzen. Hallo.
Hi. Hallo Daniel.
Grüß dich. London.
Wir sprechen aber gar nicht vielleicht nur über Norwegen, sondern über eure gesamte Reise. Wollt ihr gleich mal anfangen zu erklären, was ihr überhaupt macht und auf welcher Mission ihr unterwegs seid?
Ja, wir sind jetzt seit ungefähr 10 Monaten unterwegs und sind mit unserer Familie auf Reisen. Wir haben 3 Kinder. 5, das stimmt überhaupt nicht.
Er hatte Geburtstag vor 2 Wochen.
6.
Wir werden immer älter.
Wir werden immer älter. 6, 9 und 11 Jahre alt. Und wir sind seit 10 Monaten auf Reisen, auf der Suche nach dem guten Geschmack in Europa.
Wir haben nämlich eine, weil du nach der Mission gefragt hast, eine kulinarische Mission. Wir wollen rausfinden, was essen die Menschen in Europa, wo und warum. Travel and Taste ist der Name des ganzen Kindes. Und ja, bloggen darüber, machen einen eigenen Podcast, schreiben ein Buch, das im Frühjahr erscheint.
Und das erklärt auch, warum ihr noch nicht in Großbritannien wart.
Also sollten wir es jemals geplant haben, dann hast du das uns jetzt endgültig ausgeredet.
Seit 10 Monaten seid ihr unterwegs. Wie seid ihr unterwegs? Mit einem Auto?
Genau, wir haben unseren kleinen Bus, aber in dem können wir nicht schlafen. Wir haben uns gesagt, wir hatten auch die Überlegung, war am Anfang, ob wir uns einen Campingbus zulegen, aber dann haben wir uns gesagt, wir wollen ja die Leute kennenlernen und wissen, was die Leute essen, wo sie es essen. Wir wollen in Dörfern leben, wir wollen einfach mitten unter den Menschen sein und nicht auf dem Campingplatz, wo man dann doch wieder eher unter Touristen ist. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir fahren einfach mit unserem Auto und suchen uns Unterkünfte unterwegs.
Und was hat euch auf die Idee gebracht? Wart ihr davor schon irgendwie kulinarisch unterwegs viel?
Wir waren davor viel kulinarisch unterwegs und sind auch immer gerne gereist. Wir haben zusammen schon ein Buch geschrieben, das heißt Bock auf regional. Da haben wir uns gemeinsam mit unseren Kindern ein Jahr lang nur regional und saisonal ernährt. Und Anna hatte immer schon den Wunsch, den Traum einer großen Reise. Und ich war lange Zeit da so der Bedenkenträger und gesagt, ja, vielleicht mal irgendwann, ne, wie man das oft so macht mit großen Ideen und Plänen. Und irgendwann im Sommer 2024 hat es bei mir auch Klick gemacht. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Weil die Kinder sind in einem geschickten Alter. Die Mädchen sind in der 3. und 7. Klasse, die unterrichten wir gerade selber. Und der Kleine ist noch nicht in der Schule. Das geht gut.
Und dann hat er zu mir gesagt, komm, jetzt machen wir das einfach. Ich weiß noch genau die Situation. Wir saßen am Mittagstisch, es war Juni und wir haben gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt durch.
Das ist, ich finde es wirklich beeindruckend. Also allein schon das überhaupt so ein langes Projekt auch zu machen, aber dann mit Kindern stelle ich es mir noch mal aufwendiger vor. Vielleicht könnt ihr ja dazu gleich mal ein bisschen erzählen, wie funktioniert das mit eben Schule zum Beispiel und welche Vorbereitungen muss man da dafür treffen?
Oh, das war schon eine lange Vorbereitung. Also wir haben es im Juni 23 getroffen. Die Entscheidung sind 24 losgefahren. Und es hat schon ein Jahr auch Vorbereitung gekostet. Wenn du sagst Schule war ein Thema. In Deutschland herrscht Schulpflicht. Da muss man erstmal die richtigen Paragraphen finden, wie man die Kinder überhaupt ein Jahr aus dem Unterricht befreien kann. Und das ging nur über Tricks und Kniffe. Jedes Bundesland hat so ein eigenes Schulgesetz. Das muss man lesen und die Paragraphen kennen. Ja, und da haben wir dann diesen einzigen Part gefunden, wo es heißt, wenn man nicht in Bayern wohnt, dann müssen die Kinder da auch nicht zur Schule gehen. Das ist so alles ein bisschen Grauzone. Aber das ist uns dann doch gelungen, die Kinder zu befreien. Und dann war die Frage, was nehmen wir an Schulstoff mit? Was unterrichten wir unterwegs? Wir haben uns dann nur für die Hauptfächer entschieden. Und dann kommt natürlich das ganze andere dazu. Wir hatten ein Haus, wir haben das Haus gekündigt, wir haben das Haus leergeräumt. Das waren viele große Vorbereitungen.
Ja, also wir haben, wie gesagt, im Juni 23 den Entschluss gefasst, loszufahren, haben dann Anfang 24 angefangen, uns intensiver damit auseinanderzusetzen und so die letzten 4 Monate vor der Reise
waren
Hardcore, genau. Das ganze Organisatorische, uns beruflich so aufstellen, komplett, dass wir nur von unterwegs aus arbeiten können, weil wir arbeiten die ganze Zeit. Und dann eben ja ein Haus leerräumen und das, was man hat, auf das zu reduzieren, was in einen Container passt, der jetzt noch in Oberbayern rumsteht.
Und habt ihr dann euch einen Zeitraum für die Reise gesetzt? Also wisst ihr, wie lange ihr unterwegs sein wollt oder ist das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit?
Wir hatten eigentlich gesagt ein Jahr. Wir wollen das jetzt mal ein Jahr ausprobieren und dann treffen wir unterwegs die Entscheidung, wie es weitergehen soll. Und in genau dieser Entscheidungsfindung sind wir jetzt auch nach 10 Monaten, wo wir auch gar nicht wissen, geht es zurück, geht es weiter. Aber im Prinzip war die Idee erstmal ein Jahr das zu machen, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert.
Und was ist so das 10-Monat-Fazit bis jetzt?
Wow, es ist, viele sagen ja immer, toll, ihr macht ein Jahr Urlaub, aber wir machen kein Jahr Urlaub, wir reisen, wir haben auch einen normalen Alltag, der ist dann so, dass wir morgens aufstehen um 5, 6 und unsere normale Arbeit machen, danach werden die Kinder unterrichtet und dann schauen wir uns die Gegend an, also es ist fast mehr Arbeit noch, als wir zu Hause waren, ne? Also das ist schon viel
ja, auch. Also wir haben im Prinzip 3 große Baustellen klingt so negativ, aber 3 große Herausforderungen jeden Tag. Das ist zum einen eben unsere Arbeit, um das Geld zu verdienen für die Reise. Das ist der Schulunterricht der Kinder und es ist die Arbeit für Travel and Taste.
Das heißt, wir schreiben Artikel darüber, wir besuchen natürlich Restaurants, wir treffen Leute, die uns was übers Essen erzählen. Das ist auch sehr viel Recherche. Macht unheimlich viel Spaß.
Ja. Und habt ihr quasi, also wählt ihr einen Zielort aus und schaut euch dann um, was es dort vor Ort gibt? Oder habt ihr irgendwie ein interessantes Restaurant, einen interessanten Bauernhof oder was auch immer, den ihr besuchen wollt und reist dann gezielt dahin? Also gibt es das Ziel schon oder wird das Ziel erst vor Ort gefunden?
Beides.
Ja, wir hatten uns am Anfang eine grobe Route gemacht. Wir haben erstmal geschaut, wen kennen wir überall, wo könnte man vielleicht übernachten, was nicht so teuer ist. Dann haben wir auch nach Sponsoren gesucht unterwegs. Am Anfang hatten wir mit einem Hausbootanbieter so eine Abmachung. Da konnten wir mal 2 Wochen durchs Burgund schippern auf so einem Hausboot. Und das bestimmt alles die Tour. Wir gucken halt, welche Gegend interessiert uns? Können wir da hinfahren? Wen könnten wir dort besuchen? Was ist interessant? Und natürlich können wir jetzt nicht Frankreich machen und das nächste ist dann England oder so. Wir gucken schon, dass es auf einer Linie liegt, damit wir den Kindern jetzt auch nicht so viel Fahrt zumuten. Also so 5 Stunden Autofahrt, das reicht für die Kinder.
Ja, und der Plan war, ein bisschen dem Sommer hinterher zu fahren.
Der ist leider schiefgegangen.
Ja, wir haben im so August, September 2024 begonnen und sind dann eben Richtung Süden gefahren. Und das war schon mal eine Zeit lang dann noch nett warm. Aber wir haben dann schnell festgestellt, auch in Südspanien, Portugal, Italien, Griechenland gibt es eine Heizperiode, die auch 5 Monate ist, nur baut keiner seine Häuser entsprechend. Also wir haben auch da gefroren. Und jetzt ist Sommer und wir sind in Norwegen und frieren noch immer.
Also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich geplant war. Wie lange seid ihr denn durchschnittlich an einem Ort oder kann man das überhaupt sagen oder ist einfach je nachdem, wie viel dort geboten ist?
Doch, wir gucken uns die Länder auch richtig an. Also wir haben gesagt, wir bleiben schon mindestens 4 Wochen in einem Land, wenn nicht auch 8 Wochen. Am längsten waren wir jetzt in Griechenland, weil es uns da einfach so gut gefallen hat. Wir fanden das Essen toll, wir fanden die Menschen toll. Wir hätten einfach ewig in Griechenland bleiben können. Dieses Licht im Winter, wenn es einfach alles hell ist und nicht so grau, wie bei uns in Deutschland schon mal im Winter. Also wir gucken schon, dass wir eine ganze Zeit in einem Land sind, um es auch wirklich zu begreifen.
Ja, und an einer Station gucken wir eigentlich, dass wir, wenn wir dort was erleben wollen, was auch kulinarisch erfahren wollen, sind so Minimum 2 Wochen eine gute Zeit, weil du brauchst ein bisschen, bis du ankommst, bis du dich orientiert hast, was ist eigentlich wo, der Alltag mit Schule und Arbeit, ne, das darf auch gemacht werden und dann hat man bei 2 Wochen noch genügend Zeit, sich um das Land und Leute und das Essen zu kümmern.
Und jetzt nochmal auf das Kulinarische zurückzukommen. Also habt ihr irgendwie eine spezielle Expertise? Habt ihr schon viel bevor dieser Reise auch gemacht zum Thema Kulinarik? Würdet ihr euch als Kulinarik-Experten bezeichnen?
Also ganz erstens, wir essen gerne. Wir essen, wir essen und trinken gerne und wir hatten immer schon ein Faible für gutes Essen, vor allem für Essen, was selbst hergestellt wird. Wir sind jetzt keine Fastfood-Freunde oder so, sondern waren immer große Slowfood-Freunde, waren früher auch viel in Südtirol, da wird das ja auch sehr zelebriert. Dann ist es so, ich habe viele Reportagen fürs Radio auch schon gemacht über Essen, über Brot, über Nachhaltigkeit. Patrick, du?
Ich habe für die Süddeutsche Zeitung viel geschrieben über Essen und Trinken, auch für andere Magazine.
Du bist Weinexperte.
Hauptsächlich über Wein, arbeite auch als Weinverkoster für die Zeitschrift Vinum und den Vinum Weinguide. Und ja, da ist die Kulinarik begleitet uns seit vielen Jahren. Und wie gesagt, wir haben uns das Buch geschrieben, Bock auf Regional, haben im Zuge dessen damals auch den Podcast zum Thema gestartet.
Ja, uns interessiert einfach, wo kommt unser Essen her? Wo wird gutes Essen gemacht? Wo gibt's handwerkliches Essen? Und wir haben ja auf dieser Reise auch einfach so das Ziel zu schauen, oder so die These, gutes Essen sagt mehr über ein Land aus als jedes Geschichtsbuch. Man lernt einfach darüber, wie die Menschen essen, was in dem Land auch üblich ist. Allein, was das ich ja so spannend finde, die Supermärkte, ne? Das ist total interessant. In Frankreich hast du riesige Regale voller Champagner oder sehr große Obst- und Gemüsetheken. Dann ist man in einem anderen Land, in Portugal kriegt man alles. Von Innereien bis, also beim Metzger im Supermarkt, von Innereien über, also ganze Tiere werden da angeboten zum Verkauf. Und dann hast du hier in Schweden Knäckebrotregale, kilometerlang, ja, gefühlt. Es ist wahnsinnig interessant. Man findet immer eigentlich in den Supermärkten auch das, was die Leute auch essen.
Ja.
Wie findet ihr außerhalb von den Supermärkten dann interessante Orte? Also ich meine, Restaurants sind wahrscheinlich relativ einfach zu finden, würde ich mal schätzen. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie findet man den Geheimtipp? Aber du hast dann ja auch gesagt, dass ihr zum Beispiel Kontakt zu regionalen Landwirten aufnehmt und auch die Produktion anschaut und so. Da muss man ja auch erstmal die ganzen Kontakte überhaupt finden und aufbauen und vielleicht auch den Leuten überhaupt erklären, die ja überhaupt nicht verstehen vielleicht, was ihr überhaupt vorhabt oder sowas. Wenn man jetzt einfach zu einem Landwirt kommt, der sich um seine Felder kümmern wollen und dann kommen da diese zwei Journalisten und Podcaster aus Deutschland und dann fragt er sich erstmal, was wollen die hier überhaupt?
Na, wir haben festgestellt, es ist in jedem Land von Vorteil, wenn man so einen Türöffner hat. Ein Menschen, den wir auf unterschiedlichste Weise kennengelernt haben, der wiederum sehr gut vernetzt ist und der uns dann da die Türen öffnen kann. Das war auf Sizilien der wunderbare Salvatore, der sizilianische Produkte, der ist sizilianischer Schweizer oder Schweizer-Sizilianer und verkauft sizilianische Produkte im deutschsprachigen Raum. Der hat uns Türen und Tor geöffnet. In Griechenland waren wir mit dem Weinhändler und bekennenden Genießer Anestis unterwegs, der diese komplette Weinszene und damit auch die Genussszene Griechenlands kennt. Und
der hat dann immer einfach irgendwelche Leute angerufen und hat gesagt, jetzt kommen die beiden und gucken bei euch mal zu. Und auf einmal waren wir überall eingeladen. Das sind immer so wahnsinnig schöne Geschichten. Manchmal haben wir auch einfach einen Tipp von Bekannten gekriegt, ruft mal den und den an. Und dann rufen wir dort an. Da hatten wir in Marbella eine ganz tolle Köchin auf einmal gefunden, die beste Tortilla Andalusiens gemacht hat und die rufen an, fragen, dürfen wir mal vorbeikommen? Ja, und dann gehen wir vorbei und kommen ins Gespräch. Es ist immer das Gespräch, das Gespräch mit den Leuten vor Ort.
Aber das heißt, es braucht schon auch ein bisschen Vorausplanung dann, dass ihr vielleicht schon für den Ort, den ihr als nächstes besucht habt, irgendwie ein, zwei Kontakte aufnehmt und dann was mit Leuten abspricht und so weiter.
Absolut. Genau, und das hängt natürlich auch davon ab, wie gut sind die Regionen mit der touristischen Infrastruktur aufgestellt. In Italien hast du so ein dickes Buch, den Slow Food Führer, da stehen sensationelle Restaurants drin. Wir hatten in Polen, in Krakau hat uns der Tourismusverband 2 Tage lang einen Food Guide an die Seite gestellt, der mit uns erst durch Krakau gezogen ist und danach die ganze Umgebung abgefahren hat. Sowas ist natürlich sensationell.
Und jetzt würde ich gerne so ein bisschen noch einfach in die einzelnen Länder reingehen und wirklich auch von ein paar Erlebnissen sprechen, die euch vielleicht in Erinnerung geblieben sind und so. Also ihr habt in Südbayern angefangen und dann wo ging es als erstes hin? Ihr habt gesagt, erstmal nach Süden, ne, dem Sommer hinterher.
Nee, das war sehr lustig. Wir haben in den Niederlanden angefangen. Wir sind erstmal Richtung Norden gefahren. Okay. Das hatte private Gründe, weil meine Eltern da goldene Hochzeit gefeiert haben. Da haben wir nochmal die ganze Familie gesehen. Es war ein schöner Auftakt. Wir haben uns von allen verabschiedet und sind von dort losgefahren. Und zwar von den Niederlanden ging es in die Champagne. Da waren wir, wollten das mal richtig prickelnd angehen lassen. Und da hatte wieder ein Onkel einen Geheimtipp. Er hatte einen Winzer, einen Champagner-Winzer, den er auch durch Zufall entdeckt hat und hat gesagt, ruf den einfach mal an. Wir riefen ihn an und er lud uns zu sich nach Hause ein. Wir kannten ihn nicht. Wir kannten diesen Winzer nicht und saßen mit ihm am Tisch und haben eine Flasche Champagner nach der anderen getrunken. Wir waren bei ihm im Privathaus untergebracht. Es war einfach ein tolles Erlebnis zum Auftakt.
Sensationeller Auftakt, ja.
Ja, und.
Und dann erstmal Frankreich quasi vorgenommen. Und ich kann mir vorstellen, kulinarisch gibt es wahrscheinlich, ist Frankreich auch eins der Länder, wo man sehr viele unternehmen kann.
Absolut. Also in Frankreich hätte man wahrscheinlich ein Jahr verbringen können, ja. Was die Kulinarik angeht. Franzosen.
Was waren denn so die Highlights oder ein paar Sachen, die euch in Frankreich in Erinnerung geblieben sind?
Und mir fallen spontan sofort zwei Dinge ein. Das eine war ein Besuch in der Ferme de la Rochotte, ein Restaurant des Kochs Frédéric Ménager, der so der erste war, der vor über 20 Jahren diese Farm-to-Table-Geschichte angefangen hat, was heute sehr viele machen, wo wir einfach unfassbar gut gegessen haben. Froschschenkel zum ersten Mal in unserem Leben. Das war kulinarisch ein ganz besonderes Highlight. Und dann fallen mir ein, die beiden Ziegenkäser, Franz und Julien, eigentlich Krankenpfleger, die sich in Südfrankreich am Rand der Pyrenäen inmitten des Nirgendwo eine Ziegenfarm gekauft haben und sich das alles selber beigebracht haben und den besten Ziegenkäse machen, den wir in diesen 10 Monaten zu essen bekommen haben. Und dabei sehr, sehr freundliche, zugewandte, weise Menschen eigentlich schon waren. Das sind so die ersten Highlights, die mir einfallen. Und Diana?
Zu Frankreich? Magst du nur Frankreich jetzt erstmal? Ja.
Ja, machen wir erstmal Frankreich,
also, wenn es mehr gibt. Mir fällt ein das Naturweinfestival von Montenay. Das war auch in Südfrankreich. In Südfrankreich wird unheimlich viel Naturwein getrunken. Es ist sehr heiß. Die Weine brauchen so gut wie gar keine Bearbeitung auf den Feldern, auf den, naja, wie sagt man nicht Feldern? Auf
den, in den Weinbergen musst du nicht spritzen, weil genau. Es ist trocken und heiß und windet die ganze Zeit, da ja. Fault nichts.
Sind überall so kleine, coole Winzer, da gab es abends ein Festival, wir saßen auf dem Marktplatz unter Platanen, haben gegessen, haben getrunken. Das war einer der schönsten Momente für mich in Frankreich, dieses gemeinsame, gute Essen, guter Wein. Ich wollte an keinem Ort der Welt sein, anderem Ort der Welt sein an diesem Abend. Das fand ich unfassbar schön. Oder die Meeresfrüchte in Leukert. Da hatten wir so einen Tipp von unserem Vermieter, der hat gesagt, wenn ihr gute Meeresfrüchte essen wollt, dann müsst ihr da in so eine Bude in Leukert, auch da in Südfrankreich, am
Mittelmeer.
Am Mittelmeer direkt. Da geht man in so eine Bude rein und isst da erstmal riesige Berge von, weiß ich nicht, Seeigeln. Austern,
Muscheln, Meeresfrüchte, Seeigel, ja, Wahnsinn.
Also man muss natürlich zugeben, dass unsere Kinder das nicht so lecker fanden. Die haben sich dann irgendwie
Salami-Brot im Auto geschmiert, aber gut.
Wir haben es durchgezogen.
Ja. Ja, war, was sagen die denn so zu denen? Also ich meine die Reise einerseits, aber andererseits auch das ganze Essen, was vielleicht auch relativ außergewöhnlich ist. Wie finden die Kinder das?
Also man muss ehrlich sagen, dass sie Frankreich, das Baguette lieben sie, die Croissants natürlich auch, aber das Angebot für Kinder in Restaurants, das Essen ist schon sehr aufwendig, kompliziert mit Sößchen und Schäumchen, da stehen die jetzt nicht so drauf. Und für Kinder gibt es dann meistens, sie nennen es Schuhsohle, so ein
durchgebratenes Entrecote mit Kartoffeln.
Das heißt, in Frankreich essen gehen, haben sie mitgemacht alles, weil sie fanden in anderen Ländern das Essen noch besser.
Wo ging es denn als nächstes dann hin? Spanien, würde ich vermuten?
Mein geliebtes Spanien. Ich war da früher schon, ich habe da studiert, auch mal in Sevilla und spreche sehr gut Spanisch. Da sind wir hingereist und haben uns da auf die Spuren des Olivenöls begeben. Ich hatte vorher eine große Reportage über Olivenöl gemacht und hatte da ein paar Kontakte. Und wir waren in Montes de Toledo. Das war, das ist so um Toledo herum, aber im Nirgendwo. Und haben dort Olivenbauern besucht. Wir waren in Andalusien, das ist das Herz der Olivenölproduktion. Da stehen, weiß ich nicht, wie viele Millionen Olivenbäume. Und durften dort bei einem Olivenbaron im Schloss übernachten. Das war ein tolles Erlebnis. Das Schloss sah aus wie bei Harry Potter. Und wir saßen mit Paco beim Abendessen und wurden bedient wie die Fürsten. Und haben auch die Olivenernte gesehen. Castillo de Canena war das. Also wirklich tolle Erlebnisse auch. Ja.
Da muss ich mal eine persönliche Frage stellen, weil ich habe jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, dieses Problem, dass ich vom Olivenölregal stehe und es gibt ja wirklich von irgendwie 5 Euro der Liter bis 50 Euro der Liter und natürlich gibt es dann, wenn man es irgendwie direkt vom Landwirt kauft, noch ganz andere Kategorien, aber die Frage ist, wo oder was lohnt sich noch bei Olivenöl und was ist vielleicht auch einfach, das lohnt sich nicht mehr, dafür so viel auszugeben. Habt ihr da irgendwie eine Meinung
zu? Ja, da habe ich eine sehr große Meinung zu. Es ist schwierig, im Supermarkt ein gutes Olivenöl zu bekommen. Ja. Da ist viel Schmuh dabei, auch wenn es 50 Euro kostet oder so. Man muss, glaube ich, damit rechnen, 10 Euro mindestens für den Liter zu zahlen, aber ab Hof. Ja, es gibt verschiedene Sachen. Das Olivenöl muss kalt gepresst sein, auf jeden Fall. Mechanisches Verfahren. Also wenn dir irgendjemand was erzählt, dass er das so schön mit einer alten Steinmühle macht, bitte die Hände davon lassen, weil das ist wahrscheinlich eher gammelig. Ich empfehle auch total spanische Olivenöle. Die haben immer so einen schlechten Ruf, aber das ist der größte Olivenölproduzent und es gibt großartige spanische Öle. Die muss man allerdings eher über private Anbieter, übers Internet und alles. Ich kann dir gerne ein paar Adressen schicken, wo du gute Öle herkriegst. Und so ein richtiges Öl schmeckt ja auch ganz anders als im Supermarkt. Du hast ja diese pfeffrigen Noten drin, wenn das hinten so runterläuft und so ganz brennt. Scharf ist. Und ja.
Ja, und im Prinzip musst du beim Olivenöl zwischen zwei Kategorien unterscheiden. Willst du es einfach nur, um was anzubraten, dann tut es auch ein günstigeres. Per Castillo und die Canena machen sie auch eine einfachere Linie. Das kostet so 8 bis 10 Euro den Liter, kriegst du auch im Supermarkt. Und dann geht es um, das kann man auf Deutsch schwer übersetzen, so ein Finishing Oil, ne? Um eine eigene Geschmacksnote dem Ganzen zu geben, was du nur am Schluss so mehr oder weniger je nach Geschmack großzügig drüber gibst. Da ist es so, ab unter 25 Euro den Liter kannst du, wenn es um so ein Finishing Oil geht, eigentlich nichts Vernünftiges bekommen.
Und es gibt. Aber das nutzt man dann ja auch in deutlich kleineren Mengen, oder?
Genau. Wie gesagt, das gibst du am Schluss, wenn das Essen fertig ist, wenn die Pasta fertig ist, dann gibst du es drüber, weil du diese bestimmte Geschmacksnote des Olivenöls noch haben möchtest.
Und trotzdem ein paar gute Zeichen noch ist, wenn auf der Flasche draufsteht, erstens die Ernte ist wichtig, das darf nicht zu lange her sein, weil Olivenöl hält sich nicht ewig. Dann ist auch ein gutes Zeichen, wenn die Olivenölsorte draufsteht. Also es gibt ja tausende Olivensorten und wenn die draufstehen, ist schon mal gut. Das machen viele ja auch nicht, sonst ist es zusammengekauft aus dem ganzen mitteleuropäischen Raum. Das ist schon mal ein Zeichen. Wenn du da und wenn du vielleicht noch einen Produzenten, wenn man sieht, von der und der Familie abgefüllt ist, auch schon mal ein gutes Zeichen.
Genau. Okay. Ja? Was gab es außer Olivenöl noch in Spanien für euch zu entdecken?
Also was ich überhaupt nicht kannte, Spanien war für mich neu, ist diese Tapas-Kultur. Das fand ich sensationell und das hat auch den Kindern so gut gefallen. Diese Tapas-Kultur war für mich neu und das hat auch den Kindern so sensationell gut gefallen, dass du einfach mal die Karte rauf und runter bestellst und dann stehen da irgendwas zwischen 6 und 12 kleine Tellerchen auf dem Tisch und du nimmst von allem was, probierst von allem was. Und da ist dann immer was dabei, was allen schmeckt. Das tat den Kindern nach den Erlebnissen mit den französischen Schuhsohlen und dem immer gesetzten Menü, was nicht so ganz ihrs ist, verständlicherweise, tat das sehr gut und es hat uns sehr gut gefallen, allen.
Und noch eine lustige Anekdote ist, wir waren ja wirklich JWD und wollten abends gerne so um 7, 8 was essen. Es gab
du aber...
Du lachst schon. Wir fragten dann bei uns wir hatten keine Unterkunft gefunden, mitten auf dem Campingplatz fragten wir den Wirt, ja, wo können wir denn was essen? Ja, ein einziges Restaurant. Aber jetzt hat er schon gelacht, ne, um 7, 8. Dann waren wir um 9 da und dann sagte der Wirt, ja, aber seine Mannschaft isst noch, also so 9:30 könnten wir dann mal bestellen. Um 11 füllte sich der Laden, um Mitternacht, als wir mit dem Essen fertig waren, war es bumsvoll. Das kannten wir auch so nicht, ne? Aber es ist einfach schön. Ja, und die Kinder haben auch Frühstücken in der Bar. Also in Spanien spielt sich ja alles in der Bar ab. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Die Kinder haben das Frühstück geliebt in der Bar. Tostada mit so einer Tomatensoße. Sie haben es einfach geliebt, dort zu sein und dieses Leben mitzukriegen. Manchmal konnte man sich auch nur schreien verständigen. Das ist ja ein ganz anderer Geräuschpegel als bei uns. Ja. Das fanden unsere Kinder großartig.
Ich würde schätzen, dass es danach nach Portugal ging.
Absolut richtig, ja.
Da gibt es auch wieder früher Essen, oder? Portugal ist nicht ganz so extrem spät
fürs Abendessen. Ja. In Portugal gibt es auch immer, das fand ich auch sehr spannend, riesige Mengen von Essen. Und es ist immer zu viel und es ist ein Zeichen von Unhöflichkeit, wenn man das dann nicht mitnimmt. Also es ist so, dass man das einfach nicht aufessen kann und man nimmt es mit. Und wenn es, man es nicht mitnimmt, dann heißt es, hat einem nicht geschmeckt. Also man sollte es immer mitnehmen. Ja.
Das finde ich so interessant, weil da gibt es ja wirklich in vielen Ländern ganz unterschiedliche, wie geht man da vorne? Ja. Zum Beispiel in China muss was übrig bleiben, aber es muss auf dem Tisch bleiben. Ja. Jetzt sagst du, in Portugal muss man es mitnehmen. In anderen Ländern heißt es, wenn man nicht auf isst, dann hat es nicht geschmeckt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr feine Unterschiede, die man da beachten muss.
Ja, absolut. Natürlich tolle Meeresfrüchte haben wir da gegessen. An der Steilküste haben wir ein kleines Café entdeckt. Wie hieß es gleich?
Palahinja oder so ähnlich.
Plastikstühle, Plastiktische, aber die Sicht war gigantisch. Es gab frischen Tintfisch, der morgens noch im Meer schwamm. Wo
in Portugal war das?
Das war unten Richtung...
Also ganz im Süden dann.
Nicht an der Algarve.
An der Atlantikküste.
An der Atlantikküste, etwas nördlich von Lissabon. Oder südlich von Lissabon?
Nee, Quatsch, südlich, Patrick.
Südlich, war noch südlich.
Wie heißt denn dieser Ort, wo alle Aussteiger immer sind? Wie heißt das? Da unten war das doch.
Ja,
Ich komme gerade Al-Khisur da in der Nähe. Ja, genau. Da
genau.
Bei São Teutônio. Das war auch sehr skurril, weil...
da haben wir so die Auswirkungen der globalisierten Landwirtschaft erlebt. Weil,
inwiefern? Also was gab es?
Also Freunde von uns waren da vor 20 Jahren und da wuchsen wohl nur Korkeichenwälder. Und inzwischen war auch im Naturschutzgebiet jeder mögliche Zentimeter, wo es erlaubt war, mit Gewächshäusern zugepflastert. Die gehörten einem amerikanischen Konzern. Und ganz São Teutônio, der Ort, in dessen Nähe wir gewohnt haben, war bevölkert von Menschen aus Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal. Wir haben uns am Anfang total gewundert. Bis uns unser Vermieter gesagt hat, ja, das sind die Erntearbeiter, die arbeiten auf diesen Plantagen. Das heißt, wir haben einen amerikanischen Konzern, für den Menschen aus fernöstlichen Ländern arbeiten, damit wir in Deutschland im Februar Bio-Erdbeeren essen können. Ne?
Und dazu überall dann diese Gewächshäuser mit den Plastikplanen da überall. Das war schon nicht schön.
Das kenne ich auch in Spanien, gerade in Südspanien gibt es das ja auch extrem viel. Ne? Da kannte ich das, aber Portugal ist natürlich jetzt nicht verwunderlich, dass das dort auch stattfindet.
Ja. Absolut, aber das war für die Kinder auch spannend zu sehen. Ne? Was heißt das denn, Bio-Erdbeere im Februar? Ja. Ne? Was bedeutet das dann konkret?
Also in Portugal meinte ihr, Meeresfrüchte waren so das Thema oder gab es noch andere Sachen? Oder was war so kulinarisch geboten in Portugal?
Es wurde sehr, sehr ölhaltig gegessen. Ja. Wir haben im Douro-Tal mit einem Koch gekocht. Unsere älteste Tochter machte den Salat an und dann drückte ihr eine Flasche Olivenöl in die Hand und sie tat da drüber und ihre Augen wurden immer größer, weil der immer nur sagte, ja, mach weiter und dann war die Flasche leer und dann drückte ihr eine neue in die Hand. Das Essen ist sehr, sehr lecker, aber unglaublich mächtig durch diese Massen an Öl, die überall drankommen.
Und dann habt ihr jetzt irgendwie ja so ein Ende von Europa erreicht. Ne? Irgendwie, bisher konnte ich eure Route ganz gut erraten, von Frankreich über Spanien nach Portugal.
Dann sind wir zurück. Aber, genau, wir sind dann über von Portugal wieder quer rüber nach Barcelona. Das waren über 1000 Kilometer durch Nordspanien durch. Haben die Fähre genommen von Barcelona nach Italien und dachten uns, es sei eine gute Idee, den Winter auf Sizilien zu verbringen. Wir dachten, es ist schön weit südlich, da wird bestimmt schönes Wetter sein. Doch als wir mit der Fähre auf Sizilien landeten, da änderte sich das Wetter. Es gab Winterstürme, es hatte so 8 bis 10 Grad, aber es war eiskalt, weil kein Haus ist irgendwie isoliert, geheizt. In unserem Kamin gab es nur frisches Brennholz, das heißt, das konntest du nicht verwenden. Also es war über Weihnachten wirklich sehr frisch, müssen wir sagen.
Ja, es war kalt.
Aber dafür gab es wahrscheinlich kulinarisch auch wieder viel zu erleben.
Viel zu erleben. Wir haben dann nochmal die Unterkunft gewechselt, waren dann am Ätna. Toll, direkt am Vulkan, toller Blick auf den Ätna. Und haben eben über Salvatore, den wir eben schon erwähnt haben, tolle Sachen kennengelernt. Zum Beispiel Salvatore hat uns erzählt, dass früher oft mit Meerwasser gekocht wurde. Also die Nudeln wurden einfach in Meerwasser getan, weil da genau die richtige Menge Salz drin war. Und er macht das jetzt wieder. Er verkauft Meerwasser an Köche im Norden Europas. Und er hat uns tolle Tipps gegeben. Wir waren bei einem Käsemacher. Wir haben bei ihm zu Hause gegessen und er sagte zu uns, ihr werdet heute rausgehen, ihr seid satt. Und Patrick sagte, ja, wir essen alles auf, wir trinken alles auf. Und Salvatore meinte, nein, diesmal nicht.
Heute werdet ihr es nicht schaffen. Wir schaffen es wirklich nicht.
Also wirklich fantastische Sachen. Antipasti, Nudeln mit Artischocke und Schwertfisch. Was haben wir noch gegessen, Patrick? So. 3 verschiedene Nachtische.
Ja, und einfach diese Kleinigkeiten, Salami, Schinken, verschiedene Hartkäse. Und es ist ja so ein bisschen ein Klischee, Italien und Pasta und Pizza, aber es stimmt halt auch. Ne? Es stimmt einfach. Du kriegst, die Pasta ist sowas von sensationell, die Pizza auch. Oder dann auch so Erlebnisse, wie als wir in Catania waren, ganz im Süden. Da ist ein historischer Fischmarkt. Da kommen jeden Morgen die Fischer, die das verkaufen, was sie gerade aus dem Mittelmeer gezogen haben. Schwertfische, noch lebende Oktopusse, fangfrische Makrelen, alle möglichen Fische, die wir noch nie zuvor gesehen hatten. Das war auch echt spektakulär.
Und Streetfood ist da auch ganz groß. In Palermo und Catania. In Catania haben wir dann Fisch-Streetfood gegessen. Also Arancini, so Reisbällchen mit Fisch innen drin, frittierte kleine Fischchen. Es hat eine große Tradition, Streetfood in Palermo und Catania eben. Haben wir tolle Sachen gegessen.
Sensationell.
Und von dort aus dann weiter so Italien Richtung Norden dann, nachdem wir dann relativ südlich
waren. Dann sind wir nach Griechenland. Wir sind dann nochmal...
Wir haben Italien noch einmal im Süden das untere Ende des Stiefels durchquert. Apulien, Kampanien, Basilikata.
Oh,
die Reihenfolge stimmt jetzt nicht, aber da sind wir durchgefahren.
Basilikata ist auch so ein Geheimtipp. Matera, die Hauptstadt der Basilikata, das sind so alte Höhlenstädte, die es da früher, bis in die Steinzeit haben da die Leute gelebt. Hatte ich nicht auf dem Schirm, war auch mal Kulturhauptstadt. Das war wie, als ob wir in einer anderen Welt gelandet wären.
Fantastisch.
Fantastisch. Ja. Von dort dann rüber eben nach Griechenland, wo wir 2 Monate verbracht haben. Wunderbar.
Welche Jahreszeit war das dann in Griechenland?
Februar, März.
Genau.
Bis Anfang April waren wir.
Ja, Februar, März, genau.
Ja.
Fantastisch.
Aber auch noch relativ kalt dann.
Wir hatten auch mal die kurze Hose an zwischendurch. Aber auch die warme Jacke und mussten uns gegen den Regen schützen. Da hatten wir alles.
Da hatten wir alles.
Ja, aber was einfach so sensationell ist in Griechenland im Winter, Anna hat es vorhin ja schon kurz angesprochen, dieses Licht. Und dann erträgst du auch die Kühle besser, wenn es einfach so diese Helligkeit, das habe ich so genossen, wenn man das vergleicht mit dem trüben deutschen Winter und du gehst auch wenn es nur 8 Grad hat in Griechenland, mal du gehst raus und es ist hell. Ja. Es ist so hell, dass du die Sonnenbrille brauchst. Ja. Das ist sehr angenehm.
Wenn ich so an griechisches Essen denke, während jetzt in Frankreich, Italien, Spanien, das hat ja auch irgendwie so den Ruf von irgendwie raffinierten und hochklassigen Essen und irgendwie zumindest so klischeehaft, weiß ich nicht, denke ich bei Griechenland dann doch oft irgendwie an Gyros und Pommes oder sowas, was ich sehr gerne mag, aber was jetzt vielleicht kulinarisch nicht außergewöhnlich ist. Deswegen würde mich interessieren, was ihr in Griechenland noch erlebt habt dort.
Ja, die griechische Küche, es gibt natürlich dieses griechische Bauernsalat, Tzatziki und vieles, was wir auch kennen, weil wir auch viele Restaurants haben in Deutschland. Aber die griechische Küche kann noch so viel mehr und wir haben auch noch so viel mehr erlebt, Patrick.
Ja, also die griechische Küche hat sich in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich komplett neu erfunden, weil gerade mit der griechischen Währungskrise sich die Menschen aus 2 Gründen auf ihre Wurzeln besonnen haben. Zum einen, alles, was importiert wurde, war teuer. Also hat man geguckt, dass man die Sachen möglichst selber machen kann. Und Europa hatte zu der Zeit auch nicht so den besten Ruf in Griechenland. Also haben sich gerade die jungen Leute gesagt, ja, was sind denn unsere eigenen Traditionen? Was haben wir denn hier vor Ort? Das war so sowohl beim Wein ist das der Fall, eben als auch kulinarisch. Und wir hatten eigentlich 2 besondere... Drei Highlights eigentlich. Das erste war die Köchin Stavriani auf der Mani.
Das ist der mittlere Finger auf der Peloponnes. Ist doch der mittlere, ne?
Ja. Mani ist der mittlere Finger.
Der mittlere Finger, sehr, sehr karg. Das war lange Zeit sehr abgeschottet. Bis 1850 gab es da nicht mal Schulen. Verfeindete Clans lebten da in so großen Wohntürmen. Also es ist sehr, sehr karg und einsam. Dort haben wir Stavriani, die Köchin, kennengelernt, die ein kleines Restaurant da betreibt. Und da haben wir großartige Sachen gegessen. Patrick?
Es gab, also mir besonders im Gedächtnis geblieben, sind so kleine rote Krabben. Die gibt es nur zu dieser Jahreszeit. Und die kommen aus dem Mittelmeer, eigentlich ein paar hundert Meter von ihrem Restaurant entfernt. Sie hat sehr viel mit Säure gearbeitet. Das heißt, die ganzen Zitrusfrüchte, die da reif waren, hat sie sehr gekonnt und pointiert eingesetzt, hat viel mit Hülsenfrüchten gearbeitet.
Lupinen,
die den Leuten nach dem Zweiten Weltkrieg da unten das Leben gerettet haben, weil sie einfach sehr, sehr nährstoffreich sind. Damit hat sie viel gearbeitet. Das nächste Highlight war auch auf der Peloponnes, der Koch Georgios. der auch inmitten des Nichts ein Restaurant betreibt, weil er sagt, er war davor in den Städten, und aber wenn er die richtig guten Produkte haben will, dann muss er aufs Land gehen, weil nur da gibt es die. Und er geht selber in die Berge und sammelt dort die Pilze, kriegt sein Fleisch von den Jägern, die es schießen. Das ist dann schon sehr, sehr deftig, weil eben Bergküche, aber
auch raffiniert.
Dabei auch sehr, sehr raffiniert, genau.
Genau, und das dritte war eben, als wir noch auf dem Pelion waren, südlich, das ist diese Halbinsel südlich von Thessaloniki, zwischen Athen und Thessaloniki, waren wir bei einem Koch, der alles nur auf einem Holzofen macht. Also alles wird frisch auf diesem Holzofen auf 3-4 Platten zubereitet. Davon gibt es, glaube ich, nur 3 Köche in ganz Griechenland, sagte er zumindest. Da haben wir auch richtig gut gegessen. Alles aber nur auch lokal, alles, was gerade reif war.
Und auch nichts Kurzgebratenes, weil Holzfeuer heißt eigentlich, du schmorst die Dinge, du arbeitest auch mit Rauch. Und er kannte jeden Produzenten, der Pelion, die Halbinsel, zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr, sehr steil ist, sehr schnell hochgeht. Das heißt, du hast eine wunderbare Kombination aus Meer, den frischen Makrelen, die wir da auch bekommen haben, und Fleisch aus den Bergen. Mhm. Und das alles wie auch wieder sehr pointiert, sehr ja, so seelenwärmend zubereitet.
Bei dem gab es zum Beispiel auch kein Tzatziki zu dieser Jahreszeit, weil er sagte,
keinen griechischen Salat.
Weil er sagte, jetzt gibt es keine Gurken, die sind aus dem Gewächshaus. Das bietet er einfach nicht an jetzt. Und das sagt er auch jedem Kunden so.
Mhm. Interessant. Das war dann so bis jetzt vielleicht der Hälfte eurer Reise. Und mich würde mal interessieren, wie war so die Stimmung auch bei den Kindern, aber auch bei euch, also so als ein Zwischenfazit? Hattet ihr zu dem Zeitpunkt, gab es auch irgendwie Zeitpunkte, wo ihr gedacht habt, oh, das geht aber noch lange, oder wir brechen ab, oder wir sind fertig hier, oder
im Gegenteil? Nee, im Gegenteil. Also das niemals, dass wir abgebrochen, dass wir gedacht haben, boah, wir brechen ab. Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben gedacht, boah, ist das schön, das könnten wir jetzt ewig so weitermachen und könnten eigentlich auch noch ewig in Griechenland bleiben. Lass uns nach Griechenland ziehen. Wir haben auch so nette Menschen einfach kennengelernt. Die Stimmung war so schön, die Menschen so herzlich. Es war einfach, nee, das hatten wir nicht. Wir haben gemerkt, es ist viel, auch mit der Schule ist auch viel. Wir haben nicht immer den ganzen Stoff auch geschafft. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wir geben jetzt auf oder so. Nein, wir haben uns einfach gefreut, weiterzumachen. Wir waren dann auch sehr gespannt, auch weiterzureisen.
Und was sagen die Kinder dazu, wenn es immer wieder an einen anderen Ort geht? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass auch so ein bisschen Gleichbleibendes und so ist, was Kinder gerne hätten. Deswegen, und dann hat man sich gerade irgendwo eingelebt und dann, oder vielleicht irgendwie auch jemand gefunden, mit dem man irgendwie mal spielen kann oder was auch immer, und dann reist man direkt wieder weiter. Wie funktioniert das?
Na, der Kleinste ist da so ein bisschen unser Sensor. Der ist jetzt eben vor kurzem 6 geworden, und wenn wir sehr lange Etappen haben, also dann alle über 3-4 Tage fast jeden Tag die Unterkunft wechseln, wenn wir merken, wenn er leicht reizbar wird, dann merken wir, okay, es fängt an zu reichen. Dann brauchen wir wieder mal mindestens eine Woche irgendwo, wo man ankommen kann, wo man ein bisschen runterkommen kann.
Wo man die ganzen Eindrücke auch verarbeiten kann. Das ist wichtig für die Kinder. Wenn wir in Krakau zum Beispiel hatten wir rund um die Uhr Programm, und das ist dann zu viel für die Kinder. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann werden sie auch ungemütlich.
Ja.
Und zeigen das auch. Ist auch richtig so.
Ja, es sind einfach, wir sind 5 verschiedene Menschen mit 5 verschiedenen Bedürfnissen. Und dadurch, dass wir 24/7 zusammen sind, müssen wir die immer unter einen Hut bringen. Und das ist nicht immer ganz leicht, aber das ist die Aufgabe von uns Eltern, da dafür zu sorgen. Ja. Und gerade was das Thema Konfliktbewältigung angeht, was Streitkultur angeht, haben wir alle 5 sehr, sehr viel gelernt, weil man kann sich nicht beleidigt jetzt ein paar Stunden zurückziehen. Das ruiniert die ganze Atmosphäre, das macht die ganze Familienstimmung kaputt sozusagen. Und da einfach offen miteinander zu kommunizieren, offen damit umzugehen, da haben wir sehr viel gelernt.
Dann Griechenland ganz im Süden, jetzt seid ihr ganz im Norden. Also irgendwie muss es dann quasi noch einmal quer durch Europa von Süden nach Norden gegangen sein. Das war dann von April, hast du gesagt, habt ihr Griechenland verlassen. So, jetzt haben wir Anfang Juli, wo ihr in Nordeuropa seid. Wir müssen vielleicht nicht jeden einzelnen Stopp durchsprechen, aber vielleicht ein paar Highlights, die euch da im Kopf geblieben sind.
Ja, von Griechenland ging es Nordgriechenland nach Albanien. Das war ein großes Abenteuer. Ab der Grenze funktionierten unsere Handys nicht mehr. mehr, weil der Anbieter das Netz nicht abdeckt. Das heißt, wir hatten kein Navi, wir hatten nichts mehr.
Die Kinder konnten keine Hörspiele mehr hören im Auto hinten. Die hören gerade Spotify leer eigentlich, aber das ging dann nicht mehr.
Wir kamen also in Tirana an und waren völlig gestrandet, weil wir einfach nicht wussten, wohin. Wir konnten den Vermieter auch nicht erreichen. Das war uns alles vorher nicht so klar gewesen.
Es ist das erste Nicht-EU-Land, genau, quasi, in dem wir dann warten. Ne? Ja,
und
das, ja, man hat sich so wirklich auf dem Schirm, ne? Weil halt Griechenland natürlich total in der EU ist. Und dann, ja.
Es hieß auch immer, es wird nicht abgedeckt, aber ich hatte das so im Hinterkopf, aber mir war nicht klar, was das für Auswirkungen hat.
Wir standen so, ja, genau, wird halt nicht abgedeckt. So,
wir
ja,
standen aber halt mit unseren Koffern da mitten in dieser Millionenstadt und waren echt lost. Aber dann kamen sofort aus dem Restaurant junge Kellner, die uns im perfekten Englisch gefragt haben, was ist mit euch, können wir euch helfen? Es war wunderbar. Also ich habe noch nie so freundliche Menschen wie in Albanien erlebt. Jeder absolut hat uns nicht, geholfen. Ja. Wir konnten nach dem Weg fragen. Wir haben fantastisch gegessen. Das hat uns sehr, sehr beeindruckt.
Ja, vor allem wir haben immer wieder gedacht, wie wäre das, wenn jetzt in irgendeiner beliebigen deutschen Großstadt eine sichtlich fremdländische Familie mit Kindern und Koffern auf der Straße steht und gerade nicht weiß, wohin. Wie würden die Deutschen damit umgehen? Wie würden wir damit umgehen? Ich glaube, nicht ganz so cool, wie die Albaner das gemacht haben, in vielen Fällen.
Was ist albanisches Essen?
Spannende Frage. Die hatten ja sehr lange ein kommunistisches Regime. Da ist vieles verloren gegangen. Nach der Wende, nach den 90ern, gab es dann sehr viel italienisches Essen, sehr viel Pizza und so. Und jetzt besinnen sie sich eigentlich wieder auf ihre kulturellen Wurzeln, auf das Essen. Das sind Börek, das ist, was ist das alles, Patrick?
Das ist viel fleischlastig, Hühnchen, Zicklein. Sie fangen wieder an, selber Käse zu machen, Wein zu machen. Es war, also Albanien hatte, um das noch kurz zu ergänzen, hatte schon immer ganz enge Beziehungen zu Italien. Und deswegen waren dann nach dem Fall des Kommunismus 80% aller Restaurants in Tirana italienisch. Und jetzt fangen sie eben an, das allmählich
wieder
zu finden. Ganz großer Teil der Küche sind dann Vorspeisen. Das sind dann auch verschiedene Schinken, verschiedene Käse, eingelegte Okraschoten.
Feigen. Grüne Feigen, die man so einlegt, Melonen, Rinden, Marmelade, auch eigenen Wein, spannend, wird auch wieder angebaut. Da waren wir also ganz, ganz toller Tipp. Wir waren im Norden bei Altin Prenger, das ist der bekannteste Koch des Landes, im Mrizi Zanave. Mrizi, unaussprechbar. Aber toller Ort, das Reich der Feen. Dieser Mensch versucht wirklich, dieses kulturelle Erbe wiederzubeleben und zu kochen, wie es früher üblich war. Und musste dafür auch Großmütter anstellen, die das einfach noch drauf hatten. Also wir haben da viel entdeckt und ich kann es nur jedem empfehlen, da mal hinzureisen. Ist auf jeden Fall ein Reise wert.
Ja, und wahrscheinlich eins der Länder, Montenegro höre ich auch oft, was ihr dann quasi als nächstes im Norden anschließt, so von den Ländern in Europa, die irgendwie noch nicht jeder mal war, aber trotzdem irgendwie viel, viel zu bieten hat.
Total. Ja, durch Montenegro sind wir nur durchgefahren, durch Bosnien auch, da fehlte uns die Zeit. Wir haben Kroatien kurz gestreift, waren dann nochmal eine Woche in Italien. Ach toll, Norditalien.
In der Prosecco-Region, ganz, geliebt, ganz großartig. Ja.
Einmal mit den Kindern nach Venedig gefahren, war natürlich sehr touristisch, aber trotzdem wunderschön. Es musste einfach sein. Ein Aperitif in Venedig. Patrick kannte es nicht und er hat zu mir gesagt, oh, das ist ja wirklich so schön. Das ist ja wirklich so schön. Und wir hatten natürlich das Glück, dass keine Ferienzeit war. Sonst wäre es noch voller wahrscheinlich gewesen.
Ja. Und bei Venedig, wer weiß, wie lange es noch da ist. Ne? Man muss es einmal, glaube ich, gesehen haben, bevor es vielleicht für immer weg ist oder so. Das,
Und dann waren wir in Österreich.
Genau. Da waren wir erst 3 Tage auf der Kalchkendelalm, ein magischer Ort in den Bergen in der Nähe von Salzburg, wo Roswitha Huber, eine ganz, ganz tolle Frau, sich der Kunst des Brotbackens im Holzofen verschrieben hat. Da durften wir 3 Tage sein und haben danach den Sternekoch Toni Mörwald besucht im Wagram und waren in der Weinregion Carnuntum, wo du mit den Kindern, während ich mit der Winzerin durch die Weinberge fuhr, entdeckt hast, wie die Römer dort gegessen haben.
Das war völlig, toll. Völlig skurril. Also das Tollste, was auch den Kindern in dem Gedächtnis geblieben ist, war, zu großen Festen gab es einen Bär und der Bär war gefüllt mit einem Schwein. Nein, ein Schwein. Im Magen des Schweins war dann noch ein Lamm und in das Lamm wurden lebende Tauben noch reingetan in den Magen. Dieses Teil wurde 4 Tage lang gegrillt und wenn das der Grillmeister aufschnitt, dann flatterten zum Schluss die lebenden Tauben wieder raus. Also sowas von skurril, aber ich glaube, das werden sie nie vergessen. Auch eine Lehrstunde.
Ja. Ja, und von da aus ging es dann nach Polen. Und Polen war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil wir da auch nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen geführt bekommen haben, wie wichtig es ist, Sprachen zu können. Weil überall in anderen Ländern kamen wir durch, auch mit Englisch, in Polen nichts.
Also auf dem Land nicht. Ne? Ja. Wir waren außerhalb von, erstmal waren wir außerhalb von Krakau, südlich von Krakau und kein Mensch spricht dort Englisch. Und auch im Supermarkt, wir mussten dann immer mit unserer Übersetzungs-App dahin gehen. Auch unser Vermieter sprach kein Wort Englisch. Auch die Tochter nicht, obwohl sie Tourismus studiert hat. Es war interessant. Also wir haben uns rauschend verstanden mit unseren Vermietern. Die haben uns Birkensaft, eigenen Birkensaft angeboten.
Birkenwein.
Birkenwein.
Genau.
Selber abgezapft von ihrer Birke. Und tollen Eintopf über dem Feuer haben wir gegessen. Aber alles konnten wir uns nur verständigen per App, also per Übersetzungssoftware. Es war interessant.
Ja, weil da geht natürlich viel von dem vom Zwischenmenschlichen auch verloren, wenn du immer dieses Gerät zwischengeschaltet hast.
Ja. Ne. Aber immerhin funktioniert das Internet am Handy in Polen wieder. Ne?
Und in Krakau war es noch anders. In Krakau, das sind auch unfassbar viele Touristen.
Ja.
Aber dort spricht man Englisch und dort kamen wir auch durch, haben auch tolle Sachen gegessen. Ja,
ja, genau.
Was macht die polnische Küche aus, so schnell zu
sagen? Ja, gerne. Also sehr deftig, würde ich sagen. Es gibt oft so riesige Kartoffelpuffer, Pfifferlingssoßen.
Pilze sammeln ist Volkssport in Polen.
Mhm. Ja. Interessante Dinge beim Bäcker, also oben im Nordpolen an der Küste, aßen dann die Rentner immer so Glibberteile, so Glibberpudding mittags. Das war einfach nur skurril.
Also
ne?
solche Bollen dann, so halbblittermäßig.
Cremeschnitte ist ganz groß. Der Papst, der alte Papst,
Johannes Paul,
der aß immer Cremeschnitte. Da sind die auch sehr stolz drauf. Ja, das sind so.
Und Würste.
Ja, viel Würste. Krakauer Würste, ja, genau.
Also
sehr viel Fleisch.
Wir essen nicht viel Fleisch, aber in dieser Zeit in Polen blieb uns eigentlich nichts anderes übrig, weil Käse haben wir keinen guten.
Ja, doch, Käse aus
Zakopane. In Krakau schon, ja.
Käse aus Zakopane, der wird dann so Art geräuchert, doch.
In Krakau haben wir das gefunden, auf dem Land aber nicht. Da bleibt ja dann eigentlich nichts anderes übrig zum Brot, als wirklich diese deftigen Würste zu essen.
Rote Beete, viel eingegangen. Ja klar, Sauerkraut. Du kriegst in den Supermärkten, weil ich vorhin sagte, es ist immer so typisch, was es in den Supermärkten gibt. In Polen hat man im Supermarkt einen Holzbottich stehen im Kühlregal, dann holst du dir das frische Sauerkraut daraus. Ist alles eingelegt und fermentiert.
Die Gurken, frische eingelegte Gurken, die auch ganz anders schmecken als bei uns in Deutschland. In Deutschland haben die ja immer was Süßliches, dort sind die einfach nur sauer.
Ja.
Kinder taten sich damit schwer, wir fanden es sensationell.
Und Wein wird jetzt auch wieder angebaut, nördlich von Krakau, im sogenannten Krakauer Jura. Toller Wein, Naturwein, junge Winzer, die sich das alles wieder aufbauen. Das gibt es erst seit 15 Jahren. Spannende Gegend. Wird aber jetzt, glaube ich, nicht nach Deutschland verkauft, der Wein. Nee, kaum.
Eine der besten Forellenzuchten ganz Europas haben wir besucht, wo die Fische 3 Jahre alt werden dürfen im Vergleich zu den normalen, die du so im Supermarkt kaufen kannst. Die werden nach einem halben Jahr geschlachtet. Das war unfassbar gut.
Mhm.
Aber auch da, ne, die Infrastruktur, es gibt viele tolle kleine Highlights, aber wenn du niemanden hast, der dich dahin führt, wir standen eigentlich schon vor dieser Forellenzucht, aber da war nirgendwo ein Schild. Also wenn du nicht wusstest, dass die da ist, dann findest du es nicht.
Ja,
also das finde ich eh das Beeindruckende an eurer Geschichte ist, diese ganzen Kontakte, die ihr aufbauen müsst und es bedeutet ja auch einfach sehr viel Arbeit, die ausfindig zu machen, die Leute auch zu überzeugen, dass sie sich vielleicht die Zeit für euch nehmen und so. Das ist auf jeden Fall viel Arbeit, aber glaube ich, erfordert auch ein gewisses Geschick und vielleicht auch eine gewisse Erfahrung, wie man sowas dann am besten angeht. Und dann ging es von Polen dann nach Skandinavien.
Genau, dann waren wir 4 Wochen in Schweden. Wir sind dann auch wirklich bewusst 4 Wochen an der Westküste von Schweden in einem Haus geblieben, in einem wunderschönen kleinen roten Bullerbü-Haus, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal irgendwie auch eine Pause. Wir können nicht dauernd diese neuen Eindrücke, weil du hast ja gerade gehört, es waren viele, viele Stationen vorher, von Griechenland bis dorthin. Und wir waren 4 Wochen an einem Ort. Und
auch
Schweden, Und Schweden war wirklich so, wir kamen da an und es war so, wie wir uns das immer vorgestellt haben, so wie in Astrid Lindgren, rote Häuser, überall diese lustigen Namen und haben uns total wohlgefühlt in Schweden.
Ja, weil das Ziel war eigentlich, also als wir losgefahren sind, haben die Mädchen gesagt, als alte Astrid Lindgren-Leserinnen, wir wollen Midsommar in Schweden sein. Haben gesagt, okay, das kriegen wir hin.
Ja.
Und das Haben wir geschafft. Ja, das haben wir geschafft.
Und das war jetzt, wann war das? Vor 2 Wochen?
Ja, Midsommar waren,
also gar nicht
genau,
so lange her.
Am 20. Genau. Juni haben die Midsommar gefeiert und war auch ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ich hatte irgendwie die komische Vorstellung, man tanzt auf Stegen in die Nacht rein, aber das machte man gar nicht, sondern es ist alles tagsüber. Man sammelt Blumen, macht sich Blumenkränze und tanzt um so eine Stange rum. Alle zusammen und danach geht man eigentlich in die Familie und feiert dort weiter. Also es ist ja nicht so, dass man durch die Nacht tanzt.
Ja, sondern das ist um 16 Uhr dann auch vorbei.
Und lustigerweise, wir haben jetzt lange in Bayern gelebt, dort würde bei solchen Festen überall Bier getrunken werden und alles. Ne? In Schweden, da wird kein Tropfen dann Alkohol getrunken, also zumindest nicht da auf dem Fest, weil es eben auch kaum Alkohol gibt. Im Supermarkt gibt es ja keinen Alkohol, das gibt es ja nur in den staatlichen Alkoholläden und das macht ein Fest auch noch anders. Es war sehr schöne, friedliche Stimmung auf dem
Midsommar. Ja, und dann ist um 16 Uhr ist vorbei und alle gehen stocknüchtern nach Hause. Ne? Das waren wir aus Bayern jetzt anders gewohnt.
Wie lange ist es da abends? Also das ist jetzt Südschweden, da ist es dann relativ, also noch nicht so lange, also wie lange ist es dort hell? Im Nordschweden ist es natürlich noch extremer.
Ja, aber das war auch schon extrem. Es wird eigentlich irgendwie nie richtig so. Richtig dunkel wird es nicht. Also es war hell bis 22:30 abends, mindestens richtig hell. Und dann wird es so dämmerig, aber so richtig dunkel wird es nicht.
Richtig schwarze Nacht war es nicht.
Genau. Und hier in Norwegen ist noch krasser. Also das ist bis 11 mindestens hell. Und dann, also es verschiebt auch den ganzen Tagesrhythmus nach hinten. Also von 9:30 essen wir jetzt nicht mehr zu Abend. Und wir
Weil es wird auch keiner müde abends.
Nee.
Also das führt interessanterweise dazu, diese dauernde Helligkeit, dass du unterm Strich etwas müder bist als sonst, weil du einfach weniger schläfst. Wir gehen, gestern waren wir, glaube ich, auch wieder um 11 erst im Bett alle 5, weil ich war mit den Kindern gestern einkaufen und dann sind wir so um 7 aus dem Laden rausgekommen und alle sagen, ja so, es fühlt sich an, als wäre es 4 Uhr nachmittags und um 9 Uhr abends hat keiner Lust ins Bett zu gehen, weil keiner müde ist. Und wir werden noch ein bisschen weiter nach Norden fahren jetzt, da geht die Sonne um 23:30 unter, also da ist am Schlaf irgendwie gar nicht mehr zu denken.
Das hattet ihr sonst nur in Spanien, weil ihr so lange warten müsst, bis es endlich Abendessen gibt.
Genau.
Was gab es noch so kulinarisch in Schweden oder auch Norwegen?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil Schweden hat jetzt, wir haben so viele Leute gefragt, was esst ihr denn typischerweise? Ja, und da kam nicht viel mehr als Köttbullar, also Frikadellen oder, es war wirklich schwierig herauszufinden. Es ist Hausmannskost. Einfache Hausmannskost, auch sehr deftige Gerichte, also eben diese Frikadellen. Was ganz Großes in Spanien ist die Fika. Das ganz Großes in Schweden ist die Fika. Das ist einfach diese schwedische Kaffeepause mit einem süßen Teilchen. Die Schweden essen wahnsinnig viele Zimtwecken. Ich glaube über 300 im Jahr. Und das macht man zu jeder Zeit und jeder kann sich das in seinen Arbeitsvertrag reinschreiben lassen, dass er das Recht darauf hat, eine Kaffeepause zu machen mit einem süßen Teilchen. Das ist ganz groß.
Ja, und sie trinken Unmengen Kaffee. Du kannst auch, du hast mal in Göteborg zum Mittag gegessen, da gab es eine Kaffee-Flatrate zum Mittag. Ja, also wie gesagt, Alkohol trinken sie nicht, aber ganz offenkundig hat die Menschheit das universelle Bedürfnis, sich mit einem leckeren Getränk gemeinsam hinzusetzen und mal ein bisschen zu quatschen. Das machen die Italiener, gerade in Norditalien, mit ihrem Prosecco, und die Schweden machen es halt mit Kaffee.
Es gibt natürlich auch viel Fisch. Es gab viele Bauernhöfe, wo Produkte kaufen konnten, direkt vom Bauernhof. Es ist halt nicht so viel reif dort gewesen im Juni.
Also im Juni gab es in diesen Garz-Boutiquen, wie diese Bauernhofläden heißen, eigentlich Kartoffeln und Zwiebeln. Und dann frag dich mal
Rote Beete.
Rote Beete, frag dich mal eine Frau, was esst ihr dann jetzt eigentlich? Ich meine, Kartoffel-Zwiebelsuppe?
Ja, und fantastischen Fisch, ne? Und
ja.
Krabben und solche, so kleine, sehr deftig eben, ja. Und in Norwegen sind wir ja jetzt seit einer Woche und haben es noch nicht so richtig rausfinden können, weil das Land ist riesig, es wohnen wenig Menschen hier, jeder Supermarkt ist irgendwie eine halbe Stunde entfernt, Restaurants gibt es hier gar keine, wo wir sind. Die Supermärkte sind sehr teuer. Sehr hochpreisig, weil wahrscheinlich alles eingeflogen werden muss.
Bauernmärkte haben wir noch, wo wir auch immer sehr gerne hingehen, haben wir noch gar keine entdeckt. Ist ja aber auch kein Wunder, weil es ist ja nichts reif. Also das Korn hier auf den Feldern, das wir hier unter sehen, das ist noch grün.
Und unser kulinarisches Highlight war bislang der Schwiegervater unseres Vermieters, der uns frisch gefangene Makrelen gebracht hat. Also Angeln ist hier ganz groß. Die Norweger holen sich einfach selbst alles hier aus den Fjorden.
Und ihr habt gesagt, ihr wollt dann noch weiter nach Norden, also Norwegen, Schweden, Finnland vielleicht.
Das glaube ich, schaffen wir nicht mehr. Also die Kinder wünschen sich das Nordkap, aber das ist nochmal 24 Stunden von hier entfernt. Und das sind solche Entfernungen, man kann ja nicht schnell fahren, weil überall Fjorde dazwischen kommen, Tunnel, Fjorde.
Also überall sind Fjorde und Berge im Weg, da fährst du dann für 350 Kilometer locker 7 Stunden.
Wir haben jetzt noch eine Verabredung mit einer sehr nachhaltigen Lachsfischfarm, die uns mitnimmt und zeigt, wie sie die Lachse züchtet in den Fjorden. Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Das ist jetzt der Plan, dass wir bis zu den Lachszüchtern noch fahren und dann vielleicht auch umdrehen wieder.
Und ist das dann das Ende eurer Reise? Dann habt ihr ja wahrscheinlich so knapp die 12 Monate erreicht. Heißt das dann Ende oder habt ihr schon Pläne, wie es weitergeht?
Eigentlich hat die Reise gerade erst begonnen. Weil es gibt ja die Reise im Außen, es gibt die Reise im Innen. Ne? Mhm. Und es gibt auch den schönen Spruch, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Mhm. Und das heißt ja auch, eine Reise verändert dich. Und wir sind nicht mehr, alle 5 sind wir nicht mehr die gleichen wie damals, als wir aufgebrochen sind. Und deswegen wird das Abenteuerleben, das Abenteuerreise wird weitergehen. Wir können uns auf keinen Fall vorstellen, in irgendein rein Mittelhaus mit handtuchgroßem Garten zu ziehen und wieder regelmäßig in irgendwelche Büros zu gehen. Mhm. Wir sind gerade noch so in der Endphase der Entscheidungsfindung sozusagen, wie und wo es endgültig weitergeht. Wenn du uns in 3 Wochen nochmal fragst, dann können wir dir wahrscheinlich mehr sagen.
Aber wahrscheinlich drehen wir dann auch um und werden irgendwo uns auch mal für 1-2 Monate niederlassen, um in Ruhe das Buch auch fertig zu schreiben, das im Frühjahr 2026 dann auch im Westend Verlag erscheint, über unsere Reise.
Genau. Genau, das ist vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt, um das nochmal alles zu erwähnen. Also wir haben jetzt natürlich nur ganz oberflächlich irgendwie die ganzen Sachen angesprochen, aber ihr habt da ja viel ausführlicher drüber geschrieben, Bilder dazu und so weiter. Vielleicht erzählst du nochmal kurz, wo man die ganzen Sachen findet.
Also ihr könnt uns natürlich folgen auf unserem Blog, findet ihr unter travelandtaste.world. Dort schreiben wir unsere neuesten Texte. Dort gibt es eine Karte, wo wir schon überall gegessen haben, Tipps. Man kann sich für den Newsletter anmelden. Und dann haben wir einen Podcast. Den findet man auch dort und überall da, wo es Podcasts gibt. Der heißt Travel and Taste, der Podcast. Und wir schreiben eben das Buch für den Westend Verlag.
Und das kann man auch jetzt schon vorbestellen auf unserer Seite.
Genau, wo wir das alles nochmal aufgeschrieben haben. Die Tipps, die Erkenntnisse, wie das ist, wie man das macht, so ein Jahr zu reisen. Und wir haben gesagt, hey, eigentlich ist es doch auch leicht. Eigentlich könnten das viel mehr Menschen auch machen. Man muss sich halt trauen, ne? Also dieser Schritt erstmal raus ist vielleicht schwierig.
Und jetzt so als abschließende Frage, gibt es einen Ort, der wirklich so das Highlight war, wenn ihr nochmal irgendwie an einen Ort zurückkommt, welcher wäre das für euch? Oder vielleicht auch Patrick und Anna für jeden individuell.
Fang du an.
Ne, das stellen wir uns ja dauernd, die Frage, ne? Wir haben die Frage uns auch schon öfter gestellt. Ein Ort, an dem wir immer wieder zurückkehren würden. Ja, ich glaube, ich würde immer wieder nach Griechenland zurückgehen. Ich finde dieses Licht da, die Menschen, wir haben so unfassbar nette Menschen kennengelernt. Die Landschaft ist fantastisch. Ich fand das Essen großartig. Ja, ich glaube, ich würde immer wieder nach Griechenland zurückkehren.
Okay, und Patrick, bei dir?
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Griechenland und Frankreich, aber dann folge ich einfach Anna nach Griechenland damit.
Okay, dann haben wir es doch. Okay, ich würde sagen, das war eine spannende Episode, ein bisschen anders als meine anderen Episoden, wo wir viel mehr über Sehenswürdigkeiten gesprochen haben und hier haben wir jetzt viel mehr über Sachen, die man kulinarisch ausprobieren sollte, aber ich glaube, das ist auch mal ganz interessant und generell eure Geschichte finde ich natürlich super inspirierend, überhaupt ja eben den Mut zu haben, irgendwie einfach mal loszufahren und dann auch ein ganzes Jahr lang unterwegs sein und keinen festen Ort zu haben, an dem man jetzt sagt, dort lebe ich, sondern einfach irgendwie weiter zu reisen.
Ja, das ist wundervoll. Ja,
genau, deswegen ganz, ganz vielen Dank, dass ihr euch gemeldet habt und diese Episode gemacht habt. Danke, und wie gesagt, wer mehr von euch erfahren will, du hast die ganzen Links genannt, ich tue sie auch nochmal in meinem Podcast verlinken und dann können da die Leute auch reinhören. Ja. Und dann sage ich, danke und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Mach's gut.
Ciao. Ciao.